Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Raffi, ich wollte heute eigentlich für die Folgenbeschreibung für die heutige Episode eigentlich so ein Clickbait machen und sowas reinschreiben wie: Raffi und ich haben uns getrennt, Podcast wird nicht mehr zusammen aufgenommen. Aber ein bisschen stimmt das ja auch, oder?
Ich fühle mich auf jeden Fall so, als würde ich alleine in der Wohnung wohnen oder als wärst du nur noch meine Mitbewohnerin. Ist schon weird, oder?
Ja, irgendwie schon. Kurz zur Erklärung, Omikron hat mich erwischt, beziehungsweise auch nicht erwischt. Also ich hab's schon, aber ich hab nix. Impfung sei Dank. Und jetzt isolieren wir uns hier gerade so ein bisschen. Und deswegen ist der Podcast heute quasi, er wird heute in zwei Räumen aufgenommen.
So ist das. Wie fühlst du dich im Wohnzimmer?
Ja, du hast mir ja hier so ein paar Sachen aufgestellt, damit der Sound besser ist. Also ihr müsst euch vorstellen, Raffi hat mich hier komplett umsingelt mit dem
Kissen und allem.
Mit Kissen. Er hat einen Wäscheständer aufgestellt, wo Handtücher draufhängen. Also ich dachte eher so, vielleicht wird's mal ganz cool, dass ich mal in einen anderen Raum darf, aber irgendwie bin ich hier noch mehr eingesperrt.
Naja.
Ja, ich bin aber auch ehrlich gesagt froh, dass jetzt in meiner Quarantänezeit noch kein True Crime zwischen uns passiert ist, Raffi.
Ja.
Aber ich glaube, das könnte vielleicht nachher passieren, wenn wir das Hemmnis-IKEA-Regal zusammen aufbauen.
Ja, vor allem, also wie ich das ja machen will, ist, dass wir in zwei verschiedenen Räumen das aufbauen. Das könnte durchaus Konfliktpotenzial bergen.
Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass wir es zusammen in einem Raum mit Maske aufbauen, FFP2.
Ja. Schauen wir mal, ja.
Okay. Na gut, aber ich würde sagen, dann erzähle ich jetzt die True Crime Geschichte, die leider wirklich passiert ist. Ich erzähle euch heute nämlich den Fall des Flammenwerfer-Amoklaufs in Köln von 1964. Die Triggerwarnung findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung des heutigen Falles. Und für mehr Infos könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram unter Ofenkäsecrimes mit AE folgen. Es ist der 11. Juni 2004. Seit 40 Jahren pflegt Barbara an diesem Sommertag eine Tradition. Barbara öffnet den Kühlschrank an diesen meist sonnigen, warmen Tagen und holt eine eisgekühlte Flasche Sekt heraus und schüttet sich ein Gläschen ein. Doch der 11. Juni 2004 ist kein Jahrestag einer Hochzeit, kein Geburtstag ihres Mannes, sondern eine Art Feier der Dankbarkeit, dass sie noch leben darf. Denn vor 40 Jahren, genau an diesem besagten Tag, wäre das Leben der damals 8-jährigen Barbara Peter fast erloschen. Sie hat zugesehen, wie einige ihrer Kindheitsfreundinnen und LehrerInnen ihrer Schule an diesem Tag nicht mehr nach Hause kehren konnten. Köln, Volkhofen, 1964. Wie jeden Morgen in der Woche macht sich die 8-jährige Barbara um 7 Uhr morgens auf den etwa 1 Kilometer weit entfernten Schulweg. Barbara besucht die katholische Volksschule am Volkhofener Weg im Kölner Norden. Volkhofen war damals ein 300-Einwohner-Ort mit einer Art Bullerbühl-Idylle, wie ein Überlebender später in einem TV-Interview sagen würde. Auch Kinder aus einer anderen Schule Kölns, die zu der Zeit im Umbau war, besuchten diese Schule. Da die Kapazität der Räume nicht für alle Kinder ausreichte, wurden die Kinder teilweise in 2 Etappen am Tag unterrichtet. Als Klassenräume fungierten ebenfalls mehrere Holzbaracken hinter dem alten Backsteinhaus der Schule. Heute würde ein guter Tag werden. Denn auf dem Stundenplan steht für heute, für die 2. Stunde, Turnen auf dem Schulhof. Mit der immer freundlich lächelnden Anna Langohr. Anna Langohr sollte eigentlich vor wenigen Tagen pensioniert werden, jedoch wurde sie zur Unterstützung geholt, da die Schule zu dem Zeitpunkt viel mehr Kinder als üblich beherbergte. Der 11. Juni 1964 war ein besonders heißer Sommertag, weshalb die Kinder heute nicht in der stickigen Halle turnen mussten, sondern auf den Schulhof gingen. Auch Barbaras beste Freundinnen Angelika und Henriette aus der 4. Klasse nahmen heute am Turnunterricht teil. Es dauerte nicht lange, bis Barbara jemanden auf die Turngruppe zukommen sieht. Ich sah den Mann kommen. Er hatte etwas Dunkles an sich und eine Kappe auf dem Kopf. Vielleicht ein Handwerker, habe ich gedacht, berichtete sie der Zeitung FAZ. Weiter erzählt sie, an das, was er machte, kann ich mich nicht mehr erinnern. Nur daran, dass ich plötzlich schreckliche Angst hatte. Überall war Geschrei und Kinder und LehrerInnen begannen fluchtartig an zu rennen. Ein paar Kinder aus einem anderen Klassenzimmer beobachteten die Szenerie. Das, was dort geschah, übertraf alles, was sich die meisten Kinder in diesem Alter kaum vorstellen konnten. Einige Kinder dachten, sie würden ein Indianerspiel der Turngruppe beobachten. Die Mädchen hatten nämlich, Zitat, so komische bunte Federn im Haar gehabt. Doch die komischen bunten Federn waren nicht Teil eines ausgelassenen Kinderspiels, sondern Köpfe, die in Flammen standen. Anna Langohr schrie die Kinder an, Feuer! Feuer! Barbara regte sich nicht. Lauf, Liebchen, lauf! Rief ihr Frau Langohr aufgeregt, aber entschlossen zu. Nun begann auch die Panik bei Barbara einzusetzen. Mir war klar, dass ich weglaufen musste, sagte Barbara später. Barbara war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass sie bereits in Flammen stand. Sie fing an zu laufen und rannte so schnell sie konnte über den Schulhof der Grundschule. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie andere Kinder panikerfüllt aus den Fenstern der Klassenzimmer sprangen. Barbara versuchte sich rechts hinter einer der Holzbaracken zu verstecken. Am Boden fand sie ihre beste Freundin Angelika. Die Beine der Viertklässlerin verbrannt und schwarz verkohlt. Sie selbst hatte keine Schmerzen, auch wenn sie sich das nicht erklären konnte. Wie konnte das überhaupt sein? Barbara läuft weiter und versucht bei einer weiteren Holzbaracke, die an einem Teich lag, Unterschlupf zu finden, in der Hoffnung, dort Hilfe von einer Lehrerin zu bekommen. Doch die Lehrerinnen Kur und Kunz verweigerten ihr den Zutritt zum Klassenraum. Heute weiß sie, die Lehrerinnen haben reagiert, um ihre Klasse zu schützen. Denn Barbara merkte nicht, dass der Mann mit dem Flammenwerfer bereits dicht hinter ihr stand. So schnell sie konnte, lief Barbara weiter, sah dabei, wie ein Kind sich im Sand wälzte, geplagt von den schrecklichen Verbrennungen. Im WC der Grundschule versuchten einige Kinder, ihre Verbrennungen zu kühlen. Barbara erinnert sich, dass auch ihre Freundin Henriette in der Schultoilette war. Aber sicher fühlte sie sich nicht. In dem Raum mit einer Tür wollte sie nicht bleiben. Sie erinnert sich, dass sie einfach nur nach Hause zu ihrer Mutter wollte. Heim in Sicherheit. Barbara begann trotz der Versuche der Lehrer, sie davon abzuhalten, an das Schultor zu laufen. Sie rannte und rannte. Barbara schaffte es schließlich, ihr Elternhaus zu erreichen. Dort angekommen, brachte ihr Vater die 8-Jährige ins Krankenhaus. Die Eltern schrien, als sie ihr verbranntes Kind sahen. Keine Haare mehr auf dem Kopf. 30% ihres Körpers waren bereits verbrannt. Wie konnte diese schreckliche Tat geschehen? Wer hätte sie eventuell verhindern können? Und was ist genau am Tag des 11. Juni 1964 passiert? Und wer hat das Attentat auf die Grundschule in Köln-Volkhofen verübt? Willi Walter Seifert wurde am 19. Juni 1921 im Kölner Stadtteil Bickendorf geboren. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er als Wehrmachtssoldat in Kriegsgefangenschaft genommen. Dort zog er sich, zumindest war er davon überzeugt, eine Tuberkuloseerkrankung zu. Nach Ende des Krieges entschloss Seifert sich dazu, im polizeilichen Dienst zu arbeiten. Wegen seiner angeblichen Lungenerkrankung wurde er jedoch nur wenig später als dienstunfähig entlassen. Ein Gutachter einer sogenannten Tuberkulose-Fürsorgestelle stellte Seifert eine Erwerbsminderung von 30% aus. Doch das wollte Seifert nicht einsehen und so begann er einen jahrelangen Kampf mit Amtsärztinnen und Versorgungsämtern. Er wollte Deutschland weiter dienen. Immer wieder kritisierte er das Vorgehen und fühlte sich ungerecht behandelt. Seifert verfasste eigens Schriftstücke namens Sozialpolitik, Sozialärzte und Sozialmord, die er veröffentlichte und ÄrztInnen darin enorm kritisierte. Dies war ausschlaggebend, dass Seifert erneut amtsärztlich untersucht werden sollte. Nun aber nicht wegen der Tuberkulose, sondern wegen seines psychischen Zustandes. Ein Facharzt für Neurologie und Psychiatrie diagnostizierte eine paranoide Entwicklung sowie einen, Zitat, schizophrenen Defektzustand. Allerdings sei das Verhalten von Seifert nicht für die Allgemeinheit gefährlich und er sah somit auch keine Veranlassung, Walter Seifert in eine psychiatrische Einrichtung unterzubringen. In den 50er Jahren geriet Seifert mit seinem jüngeren Bruder in einen Konflikt. Walter erzählte ihm nämlich von seinem Plan, dass er unter dem Haus der Eltern einen Tiefkeller graben und anlegen möchte, um auf Feldwegen Minderjährigen aufzulauern und diese dort in seinem Keller gefangen zu halten und sie bei Bedarf, Zitat, zu missbrauchen. Walter war im Besitz von Fachliteratur zum Thema Erdarbeiten. Diesen Plan setzte er allerdings nie um. Die Beziehung zu seinem Bruder war danach, wie man sich vorstellen kann, nicht mehr wirklich sehr gut. 1955 heiratete Seifert seine Ehefrau. Diese verstarb 3 Jahre vor dem Attentat auf die Volkhofener Grundschule nach einer Frühgeburt an einer Embolie. Auch das Kind starb dabei. Seifert fühlte sich jetzt in seinen Gedanken bestätigt. Das System, die Ärzte, die Ärztinnen, sie sind voller Fehler. Sie haben sie umgebracht. Sie haben mein Kind umgebracht. In einer Schrift namens Muttermord, Einzelschicksal und Analyse eines Systems, bringt er auf 120 Seiten seine Wut zum Ausdruck. Mehrere Exemplare versendet er an Ärztinnen und Behörden. Er wirft ihnen vor, die Embolie seiner Frau falsch behandelt zu haben und gibt ihnen Schuld am Tod seiner Frau und seines Kindes. Wer mir den Schutz des Gesetzes verweigert, zwingt mir die Keule in die Hand, heißt es in einer seiner Schriften. Doch die Tat von Walter Seifert war keine im Affekt begangene Tat. Jahrelang plante Seifert die Tat. Sein Handwerk hatte er im Krieg gelernt. 6 Wochen vor der Tat gab er einem Pastor eine Mappe, die das Zitat Unrecht belegen solle, welches ihm über Jahre angetan wurde. Des Pastors Meinung nach sei Seifert sozusagen staatlich instruiert gewesen. Er gehöre zu einer Generation, die gelernt hatte, mit Mordwerkzeugen umzugehen und dieses Wissen gegen die Zivilbevölkerung in den von Deutschland im Zweiten Weltkrieg eroberten Ländern richtete. Seifert sei es dann nicht mehr gelungen, wie anderen, ins Zivilleben zurückzukehren, sagte der Pastor. Seifert war bei der Wehrmacht als Metallhobler und als Waffenunteroffizier eingesetzt. Bei der Vorbereitung der Tat ging er sehr akribisch vor. So baute er einen Flammenwerfer aus einem Behälter, der normalerweise für das Spritzen von Obstbäumen genutzt wurde. Diesen entwendete er aus dem Haus seiner Eltern. Mit einem Verschluss und einem Schlauch baute er diese Spritze zu einer tödlichen Mordwaffe um. Die brennbare Flüssigkeit in dem Behälter selbst bestand aus Toluol, Essigsäure, Ethylester, Butylacetat und Naphthalin-Derivaten. Raffi, sorry, dass ich jetzt so stottere, aber ich habe dich ja extra als Doktor der Chemie hier mit dabei. Ja. Kannst du uns was über diese Dinge in Kombination mit Brennen sagen?
Ja, das brennt.
Wow, okay. Raphael Eckert, Doktor, hat es uns erklärt. Ja, was ist denn Toluol?
Das sind die Stoffe, die du genannt hast, sind im Prinzip alles Kohlenwasserstoffe, die sich ja mehr oder minder aus dem Erdöl herstellen lassen. Also du hast auch Acetat bzw. Essigsäure genannt. Das findet sich ja auch in der Natur. Ist eine natürlich vorkommende Säure. Und ja, Kohlenwasserstoffe brennen halt gut. Also ich meine, Benzin ist auch nichts anderes. Das ist extrem leicht brennbar. Hat auch noch so den Hintergrund, viele der Sachen, die du genannt hast, die haben auch noch nicht mal so einen ganz hohen Siedepunkt. Das heißt, die verdampfen dann auch schnell. Das heißt, du kriegst dann halt auch schnell so Verpuffungen und so Sachen.
Ja, also das heißt, man kann echt sagen, das brennt. Braucht nicht viel, um zu brennen, wahrscheinlich auch, ne?
Nee.
Ja, und ebenso baute Seifert auch eine Lanze, wozu er einen Dreikantschaber benutzte, den er so angeschliffen hat. Also es sieht quasi aus wie so wirklich wie so eine Speerspitze. Und den hat er dann auf einen Stab montiert. Und zum Einschlagen der Fenster der Klassenräume hat er eine eiserne Pumpenhalterung benutzt, an der er ein Stahlseil und einen Handgriff anbrachte. Und außerdem hat er auch noch so einen Holzkeil mitgenommen, an den er so Nägel reinge reingeschraubt hat oder Schrauben reingeschraubt hat, damit man die nicht mehr so von der Türe wegkriegt, dass sie sich quasi in den Boden so verankern. Und Raffi, ich habe dir mal ein Bild von den Werkzeugen mitgebracht. Ich konnte mir das nämlich irgendwie so gar nicht vorstellen. Das klang für mich so brutal, diese Werkzeuge. Ja, kannst ja mal gucken und dann mal beschreiben, was du da siehst nochmal.
Ja, sieht halt aus wie so ein, gibt es ja heute auch noch so einen Kärcher, mit dem man ja so Unkraut wegmachen kann.
Genau, ja.
Genau so sieht das halt einfach aus. Und, dann
und die Lanze müsstest du da auch sehen, ne? Die da im Hintergrund
genau.
liegt.
Die ist da auch mit drauf. Ja, der konnte das halt, ne? Der war irgendwie auch mehr oder minder als Handwerker in der Wehrmacht.
Genau, ja.
Und wusste, der wusste ja da, was er da macht.
Ja. Leider.
Weißt du, wie der an die Chemikalien drankam?
Kann man das nicht einfach, also Toluol ist ja Motoröl, habe ich jetzt auch nochmal eben nachgelesen. Gut, Essigsäure, das kann man das nicht alles einfach kaufen?
Also als rein Chemikalien, Essigsäure ja schon, Toluol wüsste ich jetzt nicht, dass man das einfach so kaufen könnte.
Und
also mittlerweile zumindest nicht, wie das in den 60ern war, weiß ich jetzt nicht.
Aber vielleicht hat er auch einfach irgendwelche Sachen, die das enthalten haben, quasi zusammen gemixt, weil er wusste ja, was er da macht. Wenn der Waffenunteroffizier war, dann wusste der bestimmt auch, welche chemischen, also was halt gut brennt wahrscheinlich.
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob er das irgendwie, weiß ich nicht, im Baumarkt oder so gekauft hat oder kaufen konnte. Bin ich mir jetzt
weiß
eher,
ich auch
also.
Nicht.
Ja. Ja, auf jeden Fall hat er wirklich da, ja, so brutale Werkzeuge, ja, präpariert und dann auch mitgenommen für sein Attentat. Und das würde ich dir jetzt noch mal ein bisschen näher, ja, den zeitlichen Ablauf so ein bisschen beschreiben. Ja? Und der zeitliche Ablauf, der nun folgt, entspricht so ein bisschen der Darstellung des Leiters der damaligen Kölner Kriminalpolizei. Also daran habe ich mich so ein bisschen orientiert. Am Morgen des 11. Juni 1964 macht sich Walter Seifert gekleidet in einem blauen Overall mit dem Fahrrad auf den Weg zur Grundschule in Volkhofen. Nicht weit ist sein Haus von der Grundschule entfernt. Bevor Seifert loszog, sah ihn jemand auf dem Friedhof, wo er seiner Frau ein Glas Rosen auf ihr Grab stellte. In einem Sack führte er seine selbstgebauten Waffen mit. Die Lanze, den Flammenwerfer, das Schlagwerkzeug und noch einen Holzkeil sowie Sturmstreichhölzer. Angekommen stellt Seifert seine Jacke, sein Fahrrad und den leeren Sack in einer Scheune ab. Der Zugang zum Schulgebäude befindet sich rechts. Der Zugang erfolgt durch ein kleines Tor. Zur Tatzeit war das Schulgelände frei zugänglich, da das Schloss der Eingangspforte defekt war. An diesem Tag befanden sich 8 Lehrkräfte und 380 Kinder in den Klassenräumen und auf dem Schulhof. Gegen 9.10 Uhr betritt Seifert das Gelände. Auf dem Rücken seinen Flammenwerfer geschnallt und die Lanze in der einen und Schlagwerkzeug und Holzkeil in der anderen Hand. Jetzt nähert er sich der 67-jährigen Anna Langohr. Wir erinnern uns, das ist die Lehrerin, die die Turngruppe von Barbara damals angeleitet hat. Anna erkennt den Mann. Es ist Walter. Walter Seifert, ein ehemaliger Schüler der Grundschule in Volkhofen. Anna ruft Walter zu sich, denn sie hat Schwierigkeiten, die Turnkästen aufeinander zu stapeln und fragt, ob er kurz mit angreifen könnte. Aber dann sieht sie, wie sie später sagt, seine grässliche Fratze und dass er irgendwie ganz verzerrt aussah. Und dann sei ihr die Erleuchtung gekommen. »Weg mit euch, weg mit euch! Ich glaube, das ist ein Mörder!« ruft sie den Kindern zu, die ihre Lehrerin jetzt erschrocken angucken. Anna stellt sich schützend vor ihre Schulklasse, breitet die Arme aus. Aus circa 6 Meter Entfernung ist Anna Langohr die erste, auf die Seifert den Flammenwerfer richtet. Frau Langohrs Kleidung gerät sofort in Brand und sie krümmt sich in einem Gebüsch. Durch ein geöffnetes Klassenfenster richtet Seifert das Feuer auf die Kinder. Dabei reicht der Flammenstrahl bis zur gegenüberliegenden Wand. Ein Junge namens Bruno, der es fast schaffte, aus dem Fenster zu fliehen, stolperte über eine Treppe. Gezielt setzte der Täter die Flammen auf den Jungen, der bäuchlings auf dem Boden lag. Nun ging er zu einem anderen zweiten Klassenraum und fügt anderen etlichen Kindern Verletzungen mit dem Flammenwerfer zu, bis der Strahl des Werfers von allein erlischt. Der Tank war leer. Den nutzlosen Flammenwerfer warf er auf den Boden des Schulhofes. Ebenso wie eine angebrochene Flasche des Pflanzenschutzmittels E605, welches er nun zu sich nahm. Ja, Raffi, und da können wir jetzt noch mal deine Chemikermeinung gebrauchen. Hast du das schon mal gehört? Hast du schon mal was über das Pflanzenschutzmittel E605 gehört?
Nee, aber das ist auch ein bisschen schwierig. Also mit einer wirklichen, ohne Vorbildung kann man diese sagen, sind diese Bezeichnungen, sagen die einem nichts.
Okay, weil, dann erzähle ich dir was darüber.
Ja, also okay. Vielleicht dazu, also auch so Lebensmittelzusatzstoffe werden oft mit so Nummern abgekürzt, um das alles ein bisschen einfacher und übersichtlicher okay. zu machen.
Es kann ja sein, dass, weil das, da komme ich gleich noch zu, das ist sehr, sehr bekannt im True-Crime-Bereich. Vielleicht hast du davon ja auch schon mal gehört. So. Aber dann erzähle ich dir was davon. Mhm. Ja, also das Synonym ist auch nur E605, wie du ja eben schon sagtest. Das heißt eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Parathion. Und das ist ein Ester der, oh Gott, Raffi, Thiophosphorsäure. Ein Phosphorsäure-Ester.
Ja.
Ja? Und wird daher auch Thiophos genannt. Im Volksmund wird dieses Mittel auch Schwiegermuttergift genannt, wegen der äußerst toxischen Wirkung. Die Flüssigkeit ist im Reimzustand farblos und fast geruchlos. Ja, und die Wirkung dieses Pflanzenschutzmittels ist gekennzeichnet von Erbrechen, Durchfall, Schweißausbrüchen, Muskelzuckungen, Kopfschmerzen, Atemlähmungen und Krämpfen. Das aktiviert nämlich die Nikotinrezeptoren und die Aktivierung von Muscarinrezeptoren. Also ich denke mal, dass dann halt irgendwas im Körper passiert, dass der halt ja vergiftet wird, ne? Und dann halt auch nicht mehr atmen kann. Die Giftigkeit erklärt sich auch durch die chemische Verwandtschaft mit den Kampfstoffen Tabun, Sarin und Soman, die noch effektiver gegen die Acetylcholinesterase wirken. Was heißt das?
Ja, also die Acetylcholinesterase.
Die ich nicht richtig ausgesprochen habe, anscheinend.
Ist ein wichtiges Enzym, was an so Neurotransmitter zerstört.
Ei.
Letztlich. Also so eine Neurozelle ist ja so aufgebaut, dass man so ja den Zellkörper hat.
Mhm.
Und dann gibt es so eine lange Verlängerung, das Axon, und dann mündet das quasi in die nächste, also gibt es so einen Spalt dann zur nächsten Nervenzelle. Und die Übertragung funktioniert so, dass in diesen Spalt ein Neurotransmitter ausgestoßen wird, der dann von der nächsten Zelle erkannt wird,
mhm,
und die dann wiederum das Signal in der Zelle weiterleitet, am Ende wieder diesen gleichen Neurotransmitter ausstößt, und so kriegt man halt die Weiterleitung von so einem Nervensignal hin.
Das ist quasi eine Kettenreaktion.
Genau. So. Das Problem ist jetzt, wenn dieser Neurotransmitter in diesem Spalt zwischen den beiden Zellen nicht abgebaut wird,
mhm,
dann löst er ja immer wieder diese Reaktion aus.
Ei, das ist nicht gut.
Wenn man sich das jetzt an einer Muskelzelle vorstellt, also zum Beispiel die Atemmuskulatur,
ja,
will man ja, dass man quasi einatmet,
mhm,
und dann auch wieder ausatmet. Mhm. Also du hast immer so eine Spannung, Anspannung der Muskulatur
und eine Entspannung.
Ja. Und die Entspannung kann aber halt nur passieren, wenn dieser Neurotransmitter vom Körper immer wieder abgebaut wird und immer wieder diese Zyklen ablaufen.
Und der Zyklus wird da unterbrochen quasi.
Genau, und diese Acetylcholinesterase ist halt genau das Enzym, was den Neurotransmitter Acetylcholin abbaut.
Ja.
Und das ist halt ein Problem, wenn dieses Enzym gehemmt wird von einem Gift. Weil dann nämlich der Neurotransmitter nicht abgebaut wird und es halt zu Krämpfen kommt, weil der Körper halt immer wieder dieses Signal kriegt.
Boah, das klingt echt irgendwie auch ein bisschen übel, wenn man sich damit vergiftet oder andere Leute damit vergiftet.
Ja, das ist übrigens auch der Grund, weswegen Magnesiummangel zu Krämpfen führt.
Okay.
Weil nämlich für den Abbau, glaube ich, wie genau der biochemische Zusammenhang ist, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall Magnesium gebraucht. Ja, und wenn das halt nicht da ist, dann kann es halt passieren, dass dann oder es zu wenig da ist zumindest, kann es halt passieren, dass der Muskel immer mal wieder krampft, zum Beispiel in der Wade oder so. Hat man das ja mal öfter.
Also der Vorgang ist dann auch diese Esterase.
Ja, da ist dann halt auch zu viel Neurotransmitter im Spalt zwischen den Nervenzellen und dann krampft halt der Muskel so kurz.
Okay, ja, mega gut erklärt. Danke, Raffi, auf jeden Fall. Ja, mittlerweile, was vielleicht ganz interessant ist, wird das nicht mehr verkauft oder hergestellt. Das lief zum 8. Januar 2002 aus. Und damals wurde auch, als man gemerkt hat, dass das halt viel Vergiftungen und Tötungsdelikte benutzt und ausgelöst wurde quasi, hat man da auch, sag ich mal, einen Geruch und Geschmack hinzugefügt, damit das halt nicht versehentlich geschluckt werden kann. Und ich glaube, die meisten kennen den Fall des Blaubeermariechens, wo, ich glaube, es ist eine Frau, die den Männern in den Blaubeerkuchen oder Blaubeerpudding dieses Pflanzenschutzmittel reinmacht und die vergiftet.
Vielleicht mal an dem Punkt, das ist oft so gewesen in der Geschichte auch, dass halt die Gifte, die man halt nicht schmeckt, dann benutzt wurden,
um jemanden zu vergiften.
Genau, bis man sie halt nachweisen konnte. Also zum Beispiel mit Arsen war das genauso.
Ja.
Man konnte ganz lange halt Arsen nicht nachweisen. Ich weiß gar nicht, wann der Nachweis entdeckt wurde. Ich würde mal vermuten, irgendwann um die Jahrhundertwende, 19. zu 20. Jahrhundert. Oder vielleicht sogar im 19. schon. Und davor gab es halt, wusste man halt nicht, wie man das nachweisen soll. Und dann, da es geschmacklos ist, war das halt super einfach, jemanden damit umzubringen. Cyankali zum Beispiel ist da schon ein bisschen eine andere Sache.
Das kann man schon eher.
Ich glaube, die Hälfte der Bevölkerung schmeckt das, ja.
Okay. Was ist denn nochmal? Es gibt doch noch es gab doch noch irgendwas, was du immer gesagt hast, was man unterm Zeh spritzen kann und so. Das hast du immer
Kaliumchlorid.
Gesagt. Kaliumchlorid. Sag das nicht so schnell direkt, da kriege ich Angst vor dir.
Da hat man einfach einen Herzstillstand.
Okay, alles klar.
Und wenn man die Einstichstelle nicht findet bei der Obduktion, dann...
Leute, wenn ihr das jetzt hört, ne, und ich irgendwann mal, weiß ich nicht, dann fragt mal Raffi, was der so, oder untersucht mich nach Einstichstellen, bitte. Ja,
okay. Es wissen
weiß
das
nicht,
halt.
Ob das immer so gut ist, so ein Chemiker zu Hause zu haben. Du weißt so viel. Naja, machen wir auf jeden Fall mal weiter. Mhm. Ja, nachdem Seifert jetzt das Mittel getrunken hat, flüchtete er nicht etwa, sondern nutzte jetzt seine anderen Mordwerkzeuge. Er machte sich auf den Weg zum dritten und zum vierten Klassenraum der Baracken und hatte in der Hand die 1,50 Meter lange Lanze, an dessen Spitze eine Art zugefeilter Schraubenzieher befestigt war. An der Baracke der Klassenräume angekommen, verletzt er die Lehrerin Gertrud Bollenrath mit dieser Lanze und fügt ihr einen Stich in den Bauch zu. Anschließend rennt Seifert zu dem anderen Klassenzimmer auf der linken Seite. Die beiden LehrerInnen darin hatten bereits mitbekommen, welch grausames Schauspiel sich in der Grundschule gerade abspielt und versuchen mit aller Kraft ihre Schützlinge durch das Festhalten der Türe zu schützen. Vergeblich. Seifert konnte die Türe aufmachen und sie mit dem Holzkeil befestigen. Dabei versuchte einer der beiden LehrerInnen, Ursula Kur, an ihm vorbeizulaufen, um auf den Schulhof zu rennen. Er verletzte sie mit zwei Lanzenstichen am Oberschenkel. Kurz schaffte sie sich zu erheben, um einen letzten Versuch der Flucht zu wagen, wurde aber dann durch einen Lanzenstich in den Rücken getroffen. Um 9.25 Uhr schaffen es die ersten Kinder vom Schulhof zu flüchten. Passanten, Passantinnen und AutofahrerInnen sammeln verbrannte und verkohlte Kinder ein und bringen einige der Kinder in die Krankenhäuser. Die Nachricht über das Attentat in der Grundschule spricht sich schnell in Volkhofen rum. Jetzt lief der Täter zum hinteren Teil des Schulhofes. Schreie erfüllen das ganze Schulgelände. Seifert kletterte über den Zaun und floh noch mit der Lanze in der Hand über ein offenes Feld zu einem Bahndamm in der Nähe. 20 bis 30 mutige Personen versuchten ihm zu folgen. Sie hatten von außen gesehen, welche Gewalt sich auf dem Gelände der Grundschule abspielte und informierten Polizei und Feuerwehr. Um 9.38 Uhr trafen PolizistInnen am Tatort ein. Die Feuerwehr war bereits vor Ort und versuchten, die brennenden Klassenzimmer zu löschen. Vor der Schule informierten NachbarInnen die Richtung, in die Seifert geflohen war. Die BeamtInnen konnten ihn bereits nach kurzer Suche finden. Sie sahen Seifert, wie er versuchte, mit der Lanze seine mutigen VerfolgerInnen auf Abstand zu halten. Zwei Beamte einer Funkstreife versuchten, Seifert den Fluchtweg abzuschneiden. Aber Seifert, der die Situation bemerkte, ging auf die zwei PolizistInnen mit der langen Lanze los. Durch einen Pistolenschuss eines Polizisten wurde Seifert am Oberschenkel getroffen und handlungsunfähig gemacht. Seifert wurde in die Kölner Uniklinik gebracht, wo er noch verhört wurde. Die damals 24-jährige Ursula Kur, die von der Lanze des Täters getroffen wurde, verstarb innerhalb weniger Minuten am Tatort. Die 61-jährige Kollegin Gertrud Bollenrath konnte noch ins Heilig-Geist-Krankenhaus in Köln gebracht werden, wo sie allerdings um 13.30 Uhr an ihren Verletzungen starb. 28 Kinder und 2 LehrerInnen wurden durch Brandwunden schwer verletzt. 8 dieser Kinder starben. Dorothea Binner, Clara Kröger, Stefan Lischka, Renate Fühlen, Rosel Röhrig, Ruth Hoffmann, Karin Reinhold und Ingeborg Hahn. Die anderen Überlebenden schwebten wochenlang in Lebensgefahr. Zahlreiche Operationen wurden durchgeführt. Ganz zu schweigen von den seelischen Verletzungen, dem Trauma, dem Schmerz der Eltern, der LebenspartnerInnen, der LehrerInnen, der Familien. Die geretteten Kinder waren teilweise so schwer von den Brandwunden entstellt, dass die Eltern der Kinder Schwierigkeiten bei der Identifizierung hatten. Eine Gesundheitspflegerin erinnert sich, dass die Köpfe der Kinder von den Verbrennungen auf das Doppelte angeschwollen waren. Ein Pastor wird bestellt für die letzte Salbung. SpezialistInnen aus Amerika für Brandverletzungen werden eingeflogen. Einige Kinder hatten Brandverletzungen von über 90% ihrer Körperfläche. Um die Verbrennungen zu lindern, mussten die Kinder teilweise fixiert werden. In der Nacht des Attentats wurden die Reste der brennbaren Flüssigkeit des Flammenwerfers analysiert, weil man vermutete, die Flüssigkeit hätte Säureanteile enthalten. Monatelang können die Eltern ihre Kinder nur durch Scheiben sehen, dürfen aus hygienischen Gründen nicht ins Krankenhaus. Am Ort Seiferts Festnahme während des Wartens auf den Krankenwagen gab er als Grund für seine Tat an, dass man ihn habe töten wollen. Er habe die Kinder und die LehrerInnen nicht persönlich gekannt oder, Zitat, Ärger mit ihnen gehabt. Er sagt, die Tat sei eine böse Sache gewesen oder vielleicht eine verderbte Idee gewesen. Aber das zu erklären sei ihm jetzt zu langatmig. Um 20.35 Uhr verstarb der Täter im Krankenhaus an der Vergiftung des eingenommenen Pflanzenschutzmittels. Bei der Obduktion Seiferts stellte sich heraus, dass er nie an einer Tuberkulose gelitten habe. Die Mutter des Täters schämte sich zu Tode, wie es der Pastor der Gemeinde erzählt. All ihre Ersparnisse spendete sie den Betroffenen der Tat. Die Urne Seiferts wurde später in der Nähe des Grabes seiner Mutter beigesetzt, wie es der Pastor der Gemeinde erzählte. Aber dort waren auch viele Betroffene der Tat beigesetzt worden. Dies verärgerte natürlich die Angehörigen und nach Protest wurde die Urne dann an einem geheimen Ort umgebettet. Die Tat erregte eine große mediale Aufmerksamkeit. Das Schicksal der Betroffenen wurde über Monate verfolgt. Für Angehörige und Betroffene wurden Spenden gesammelt. Insgesamt 1,4 Millionen D-Mark kamen dabei zusammen. Die überlebenden Kinder erinnerten sich an das ganze Spielzeug, was ihnen damals ins Krankenhaus gebracht wurde. Viele der Kinder erzählten, dass das Krankenhaus lange Zeit ihr Zuhause war und es sich nach Familie angefühlt hat. Dafür zuständig war auch der Krankenpfleger Peter Ohren, der sich für die Kinder an Weihnachten etwa als Weihnachtsmann oder manchmal auch als Nonne verkleidet, um die Kinder zu belustigen. Neben der Anteilnahme stand die Kritik der Behörden und ÄrztInnen im Vordergrund. Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie die Tat hätten verhindern können. Der Vizepräsident des Kinderschutzbundes warf den ÄrztInnen vor, dass sie, Zitat, die Gefährlichkeit eines Geisteskranken nicht gesehen hätten. Der zuständige Landschaftsverband äußerte daraufhin, dass die Rechtslage einer Zwangsunterbringung in eine psychiatrische Einrichtung Seiferts nicht möglich war. Die 8 verstorbenen Kinder erhielten auf einem alten Friedhof in Weiler eine Ruhe- und Gedenkstätte. Mehr als 2000 Menschen nahmen an der Gedenkfeier am 20. Juni teil. Am 20. Juni wurde ebenfalls dort an den Gräbern ein Denkmal des Bildhauers Elmar Hildebrand aufgestellt. Auf einer Säule sind dort Blätter zu sehen, die von Flammen umschlungen sind. Nach den LehrerInnen Ursula Kur und Gertrud Bollenrath, die die Tat nicht überlebten, wurden 2 Schulen in Köln-Chorweiler benannt. Die schwer verletzte Lehrerin, die wochenlang in Lebensgefahr schwebte, namens Anna Langohr, die damals versuchte, sich vor die Kinder zu stellen, um sie zu schützen und somit die ersten Flammen spürte, wurde mit dem Ehrenkreuz des damaligen Papstes geehrt. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen ehrte sie mit einer Rettungsmedaille. Als Lehrerin arbeitete die damals 64-jährige Anna Langohr nach der Tat nicht mehr. Anna Langohr setzte sich in der Arbeit mit Senioren ein und leitete einen sogenannten Altenkreis. Am 27. Januar, im Alter von 90 Jahren, im Jahre 1990, verstarb Anna Langohr. Nach ihr wurde nach ihrem Tod eine offene Ganztagsschule und eine Gemeinschaftsgrundschule im benachbarten Heimersdorf genannt. 4 weitere Lehrerinnen erhielten ebenfalls die Rettungsmedaille, weil sie, Zitat, unter Einsatz ihres eigenen Lebens versuchten, eine drohende Gefahr von den ihnen anvertrauten Kindern abzuwenden. Zum 45. Jahrestag der Tat fanden in der Stadt Köln mehrere Gedenkfeiern statt. 6 Wochen nach dem Angriff auf unschuldige Kinder und LehrerInnen beschloss der Rat der Stadt Köln, dass alle Kosten der Versorgung inklusive kosmetischer Eingriffe und Psychotherapien übernommen werden sollen. Ebenso erhielten sie aufgrund der drohenden und möglichen Erwerbsunfähigkeit ab dem 16. Lebensjahr eine lebenslange Rente. 40 Jahre nach dem Anschlag auf die Grundschule veröffentlichte Barbara Peter, mit der wir die Geschichte heute begonnen haben, ein Buch unter dem Titel »Das Herz der Stadt stand still«. Barbara Peter war selbst 3,5 Monate nach der Tat im Krankenhaus. In diesem Buch enthalten sind die gesammelten Erinnerungen von Überlebenden, Angehörigen, Feuerwehrleuten, Polizeibeamten, Seelsorgern und medizinischen Betreuern und Betreuerinnen. Ja, und in diesem Buch steht ein Satz drin, der mir sehr, sehr gut gefällt. Es gibt keine absolute Wahrheit dessen, was damals passiert ist. Jeder hatte seine eigene Version. Und erst die Summe der Erinnerungen vervollständigt das Bild, das der Wahrheit möglichst nahe kommt. Hierbei deutet sie auf die Vielzahl unterschiedlicher Schilderungen der Betroffenen nach der Tat an. Ihr verbranntes Turnhemd, welches sie damals an dem Junitag zum Unterricht trug, rahmte sich Barbara als persönliches Mahnmal ein. Einem Zeitungsinterview sagt sie dazu: »Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich einmal in dieses kleine Kleidungsstück hineingepasst habe, geschweige denn, wie es sich anfühlt. Meine Familie hat mich immer normal behandelt. Da haben sie viel Wert drauf gelegt, dass ich das lustigste Kind geblieben bin. Ich war nicht allein mit den schlimmen Erlebnissen. Ich bin grundsätzlich positiv geblieben.« Hella Rauch, die damals von den Überlebenden am schwersten verletzt wurde, sagte, sie hasse den Täter nicht. Der hat sie halt nicht mehr alle gehabt. Auch Barbara ist die Distanz des Täters wichtig. Es sei für sie wichtig gewesen, dass er direkt am Abend des Attentates gestorben sei. So sei ja auch die Bedrohung weg gewesen. Ich hätte ein großes Problem gehabt, wenn ich mit ihm auf der gleichen Erde leben müsste. Ja, Raffi, das war der heutige Fall. Ich frage dich direkt, hast du schon mal von diesem Attentat gehört?
Nee, gar nicht. Gar nicht.
Ich nämlich auch nicht. Und das hat mich wirklich sehr gewundert, weil wenn man so an, ich kann mich an ganz viele dieser leider Amokläufer erinnern. Du auch?
Du meinst jetzt in Erfurt und so?
Genau, also Winden oder Erfurt oder auch Amerika. Mhm. Und es war, glaube ich, so einer der ersten, die in Deutschland passiert ist. Und deswegen finde ich es irgendwie komisch, dass mir der gar nicht so im Kopf ist. Aber gut, 1964 ist halt auch, da war ich auch noch nicht da, ne?
Ja.
Und vielleicht auch wegen, weiß ich nicht, ja gut, doch, Fernsehen gab es ja schon 1964. Aber halt auch nicht so, ich weiß es halt nicht, ne? Ja.
Nee, aber auch in so True, wir haben jetzt schon ein paar True Crime-Fälle gehört, so, da habe ich ihn aber auch noch nicht gesehen. Und gerade als so in den 2000ern immer mal wieder so ein Anschlag passiert ist, gab es auch nie so eine richtige Referenz dazu. Also ich könnte mich zumindest nicht erinnern. Wobei der ja jetzt auch nicht von einem Schüler passiert ist. Also Erfurt, wie heißt der in Niedersachsen, weiß ich gar nicht mehr. Das waren ja alles relativ junge Menschen und das war ja hier so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, wenn man das damit vergleicht, dass das hier ja schon ein älterer Täter war.
Ja, ich habe auch ganz lange überlegt, ob ich überhaupt einen Amoklauffall machen soll, weil es ja oft so in der Kritik steht, dass man dann demjenigen viel Aufmerksamkeit gibt. Deswegen war es mir auch immer wichtig, ganz viel über die Überlebenden und Betroffenen zu erzählen.
Ja, ist ja aber auch in dem Fall jetzt hier, der hat ja aus rein persönlichen Motiven gehandelt, der Typ. Und bei vielen anderen Attentätern, zum Beispiel auch bei dem Columbine, dem Urschulattentat, das waren ja Oder oft haben diese Täter ja irgendwelche kruden Gesellschaftsvorstellungen auch mitgebracht.
Ja gut, das war ja bei ihm aber auch, ne, dass er so.
Ja, schon, aber
man muss halt auch sagen, und da gebe ich dem Pastor, was er da sagt, so ein bisschen recht, wie viele Leute halt traumatisiert nach dem Krieg waren. Und ne, es ist mal wieder keine Entschuldigung, aber es ist natürlich, kann es passieren, dass Leute, die da, dass die halt durchdrehen, ne? Also klar.
Ja, klar.
Wenn man Leute instrumentalisiert, Morde zu begehen, ja, ist halt auch einfach ein Gesellschaftsproblem, würde ich jetzt mal. Nicht einfach ist es wahrscheinlich auch.
Ach, da waren ja, guck mal, du hast den Ersten Weltkrieg und dann quasi eine, überspringst du so ein bisschen eine Generation und dann direkt die nächste ist nochmal ja, so mega krass traumatisiert.
Ich meine, und dann sagt er ja auch, ihm gelang es nicht, wie andere wieder ins Zivilleben zu gehen. Den Satz fand ich so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, ob die anderen das so schaffen, weiß ich auch nicht. Um Gottes Willen, wir möchten jetzt hier nicht Leute von der, weiß ich nicht, NS-Zeit in den Vordergrund stellen, aber man muss halt auch sagen, dass die Soldaten ja auch traumatisiert waren. Natürlich die Leute, die im Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen sind und den verkackten Nazis zum Opfer gefallen sind, die haben natürlich irgendwie 10-mal mehr mein Mitgefühl.
Ja, aber du musst halt schon auch sehen, wenn du so eine Gesellschaft als Ganzes guckst, es war nicht jeder Wehrmachtssoldat, war überzeugter Nazi.
Genau, das ist mir halt, das ist das, was ich eigentlich damit sagen wollte. Ja, wie gesagt, es ist natürlich keine Entschuldigung für so ein Verhalten und unfassbar schlimm. Irgendwie, ich finde es noch mal schlimm, dass es auch an schlimmer, wenn das an der Grundschule passiert irgendwie.
Ja, absolut.
Das ist so ein unschuldiger Ort irgendwie. Ich habe ja selbst mal in der Grundschule gearbeitet und habe da irgendwie ganz viel drüber nachgedacht. Ich kann mich auch erinnern, dass ich damals, als ich in der Schule gearbeitet habe, da mussten wir immer so, ja, so Übungen machen, ne? Auch mit den Kindern. Und das war dann immer ganz schwierig. Wie erklärst du denen das jetzt, was wir hier heute für eine Übung machen, ohne die schon in Angst und Panik zu versetzen, ne?
Ja, wir hatten auch solche Übungen in der weiterführenden Schule.
Ich fand das immer, ich habe immer richtig zusammengezuckt, wenn der Lautsprecher anging, wenn irgendeine Durchsage kam. Ich fand das irgendwie immer gruselig.
Wir hatten mal eine Amok-Warnung an der Schule.
Naja, das gibt es öfters, ne? Dass dann so irgend so eine Warnung gibt oder weil irgendwer was ins Internet geschrieben hat oder
ja, das E-Mail. War das harmlos zum Glück.
Ja, Gott sei Dank.
Aber wir wurden dann einfach alle nach Hause geschickt und dann war es auch gut.
Ja, es ist aber trotzdem gruselig irgendwie. Also,
ja, schon.
Ja, hast du Fragen zu dem ganzen Fall?
Wie alt war der Typ, als er das begangen hat?
So, warte, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ich glaube, 42, wann ist der geboren? Einen Moment, du weißt ja, ich und Zahlen. Der wurde 1921 geboren und die Tat war 1964. Die Rechnung ist jetzt, wie alt war der dann?
42, 43.
Genau, 42, 43, ja.
Okay.
War der alt, genau.
Was ich mega krank finde, ist die Story mit seinem Bruder.
Ja.
Was geht denn da in der Family auch ab? Jo. Also,
dass er sich da so einen Erdtunnel graben wollte.
Ja.
Ja, aber da siehst du ja schon, wie krass psychisch krank der auch eigentlich ist. Ne?
Also, ja, meine Vermutung wäre halt, dass da halt auch in der Kindheit von den beiden irgendwas schiefgelaufen ist. Also, meine offensichtliche Frage ist ja dann, die sich daraus ergibt, der Seifert hatte Beef mit den Ärzten. Wieso hat er denn kein Krankenhaus angegriffen? Sondern wieso denn die Grundschule, auf die er selber mal gegangen ist?
Ich weiß nicht, ob ich es noch richtig in Erinnerung habe, aber ich glaube, er wollte halt in den Krankenhäusern auch so einen Alarm auslösen mit den verletzten Kindern. Das war ja, die waren ja, also im Krankenhaus auch eben, die Doku, die ich dazu geguckt habe, müsste mal Flammenwerfer von Köln eingeben, da kommt eine WDR-Doku, wo auch Betroffene zu Wort kommen. Da habe ich das so verstanden, dass es auch so von ihm, glaube ich, gewollt war, dass er halt ja möglichst viele Leute in die Krankenhäuser bringt.
Okay.
Um da halt, aber das, glaube ich, ist halt nicht der Grund, warum er das gemacht hat. Ich glaube, der Grund ist, dass er halt wirklich ja mega krass traumatisiert vom Krieg war oder vielleicht auch Dinge in der Kindheit. Das sind jetzt alles Vermutungen, keine Ahnung. Und halt auch die ganzen Auslöser. Mit, dass er sein Kind verloren hat vielleicht, dass er seine Frau verloren hat. Also ich habe das Gefühl, es stapelt sich so und es kommt immer was drauf. Der Krieg kommt, dann kommt der Tod seiner Frau, Dann kommt seine Tuberkuloseerkrankung. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden, ob die jetzt da war oder nicht und ob das ein ärztlicher Fehler war, dass sie diagnostiziert wurde und er sich dagegen so gewehrt hat. Aber es stapelt sich auf jeden Fall, was alles.
Der ist doch davon ausgegangen, dass er Tuberkulose hat.
Und er hatte nie eine. Genau.
Er hatte nie eine.
Genau, so habe ich es jetzt auch am Ende verstanden. Ich habe erst gedacht, er hätte sich die quasi eingebildet und die Ärzte hätten ihn nicht ernst genommen. Es war aber andersrum, quasi. Und ja, und ich glaube, das sind alles so Dinge, die dann das Fass irgendwie zum Überlaufen gebracht haben. Und er hätte halt eigentlich wirklich psychische Hilfe gebraucht, ne?
Ja, wie ungefähr jedermann, der da aus dem Krieg nach Hause gekommen ist.
Richtig,
damals.
Ja.
Muss man halt auch mal so sagen.
Ja.
Da einer Gesellschaft einen Vorwurf zu machen, finde ich sehr, sehr schwierig. Weil das einfach gar nicht zu leisten ist. Das ist ja selbst heute ein Problem, wo wir Afghanistan-Veteranen haben, die unter posttraumatischer Belastungsstörung leiden. Selbst die sind bestimmt nicht alle versorgt.
Nö.
Selbst das geht ist tabuisiert
ja
immer
du
noch.
Du brauchst ja noch nicht mal so weit zu denken. Guck mal, wie viele Leute mit Ängsten und Stress rumlaufen. Das ist ja irgendwie fast auch irgendwie jeder. Und wie wenig, Psychotherapeuten und TherapeutInnen es gibt, beziehungsweise Therapieangebote, die gar nicht überall verteilt werden können. Ne?
Ja.
Also, ja, ich würde jetzt aber gerne noch, statt den Täter in den Vordergrund zu rücken, ein bisschen über die Betroffenen reden.
Mhm.
Mir ist irgendwie sofort das Thema Resilienz in den Kopf gekommen, als ich die Doku gesehen habe, weil man sich ja immer die Frage stellt, wow, wie kannst du so sein, wenn du das erlebt hast? Und da ist mir irgendwie sofort das Thema Resilienz in den Kopf gekommen. Meinst du könntest uns das ein bisschen erklären, was Resilienz ist? Weißt du, was das ist?
Das heißt einfach Widerstandsfähigkeit, oder?
Genau, es ist eine Anpassungsfähigkeit. Also Resilienz ist lateinisch von dem lateinischen Wort resiliere, also zurückspringen oder auch abprallen. Und ist quasi der Prozess, in dem Personen auf Probleme und Veränderungen mit Anpassung ihres eigenen Verhaltens reagieren. Also dieser Prozess umfasst zum Beispiel, auf Traumata oder belastenden Stress zu reagieren, quasi wie man sein Verhalten, wie man sich selbst erlebt, wie man sich verhält quasi. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Und es heißt halt, dass nicht alle Menschen gleichermaßen resilient sind. Könntest du dir vorstellen, wie man resilienter, also wie es eher dazu kommt, dass man resilienter werden kann?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass es schon so ist, dass man, wenn man aus, ich sag jetzt mal so einen platten Satz, aber wenn man aus nicht so ganz behüteten Verhältnissen kommt und mit gewissen Schwierigkeiten aufwächst, dass man dann schon eine gewisse, also eine größere Resilienz hat als jemand, der in einem sehr behüteten, das muss noch nicht mal ein sehr gut situiertes Elternhaus sein, aber wo es halt keine größeren finanziellen Probleme gibt, wo emotionale Stabilität herrscht, dass so jemand gegebenenfalls, ja, das ist jetzt schwierig, also ja, siehst du, da kommt man genau da rein. Also ich hätte jetzt gesagt, dass wenn jemand halt immer mal wieder mit einem Schicksalsschlag zu tun hat, halt oder mit Schwierigkeiten zu tun hat, halt mehr Resilienz entwickelt. Auf der anderen Seite gehört ja aber gerade so emotionale Stabilität im Elternhaus da, glaube ich, schon sehr, sehr viel dazu.
Vielleicht lese ich dir mal was vor, was dazu gut passt.
Mhm.
Weil genau das ist so ein bisschen das, worum es da geht. Es gibt nämlich eine Resilienzforschung von der US-Psychologin Emmy Werner. Und die hat über 3 Jahrzehnte den Werdegang von rund 700 hawaiianischen Kindern des Jahrgangs 1955 erforscht. Etwa ein Drittel dieser Kinder wuchs in prekären Verhältnissen auf. Sie litten Hunger, wurden vernachlässigt oder misshandelt. Und das prägte auch ihr Leben als Erwachsene. Sie tranken wie ihre Eltern viel Alkohol, waren verhaltensauffällig oder hatten die Schule abgebrochen. Aber eben nicht alle. Überraschenderweise schafft es wiederum ein knappes Drittel der Kinder, ihren schlechten Start unbeschadet zu überstehen. Sie entwickelten sich zu angesehenen Mitgliedern ihrer Gemeinde. Manche studierten. Emmy Werner nannte sie verletzlich, aber unbesiegbar. Mit einem Wort resilient. So, jetzt lese ich dir noch ein bisschen weiter was zu. Moment, ich muss kurz scrollen. Amy Werners Erkenntnis aus dieser Studie war nämlich, dass es mindestens einen Menschen gab, der in ihrem Leben den Kindern immer stets ja, zu denen gehalten hat. Ein Verwandter, eine Lehrerin, ein Bruder oder eine Schwester standen denen zur Seite, förderten sie, ließ sie spüren, dass sie etwas wert waren. Weitere Studien bestätigen dieses Fazit. Mittlerweile gelten eine verlässliche Bezugsperson in der Kindheit und ein tragfähiges soziales Netz im späteren Leben als zentraler Faktor für psychische Widerstandsfähigkeit. Und heute beschäftigen sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weltweit damit, noch besser zu verstehen, wovon es darüber hinaus abhängt, dass man eine besondere, robuste Psyche quasi ausbildet.
Mhm.
Und da hat man sich auch gefragt, ob das auch erblich bedingt sei. Und ja, man geht halt heute davon aus, dass es ein komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren ist.
Wie das immer so ist.
Genau. Aber was ein wichtiger Faktor ist, ist, dass man sich wohl als selbstwirksam erlebt nach so Trauma, nach Traumata zum Beispiel. Das macht quasi einen resilienten Menschen aus, dass es da viel um Selbstwirksamkeit geht.
Ja, dazu habe ich ein Zitat parat von einem Holocaust-Überlebenden. Und da muss ich leider zugeben, ich weiß nicht von wem. Das kann ich nochmal nachreichen.
Mhm.
Aber das geht so, das habe ich mal gelesen. Man soll sich von sich selber nicht zu viel gefallen lassen.
Mhm.
Hat er halt in dem Zusammenhang gesagt. Genau mit der Frage, wie haben sie das denn geschafft, so ein zufriedenes Leben zu führen, nachdem sie halt in einem Konzentrationslager inhaftiert waren. Und da hat er halt genau den Satz gesagt, der das so schön zusammenfasst, dieses Thema Resilienz, also mit den psychischen Belastungen halt umgehen zu können, die man dann einfach halt, denen man ausgesetzt ist. Also der war natürlich auch traumatisiert, der wird auch irgendwelche emotionalen Störungen gehabt haben, aber der hat es halt einfach geschafft, in seinem Leben damit zurechtzukommen.
Ja, hier der Artikel besagt auch nochmal, dass resiliente Menschen neigen nicht zum Katastrophisieren, wie es Psychologen und Psychologen nennen. Sie malen sich nicht nach Kräften aus, was alles schiefgehen könnte und ersparen sich dadurch unnötigen Stress.
Mhm.
Starker Stress, wissen wir ja, belastet die Psyche und den gesamten Organismus enorm, kann zu Angststörungen führen, zu Depressionen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und im Grunde ist Resilienz die gelungene Abwehr einer drohenden Stresserkrankung. Das heißt aber auch, dass sie sich erst nach einer Krise zeigt. Ohne den Herztest einer Stressbelastung bleibt Resilienz gewissermaßen unsichtbar. Und deshalb halten manche WissenschaftlerInnen es auch für Unfug, wenn Ratgeberautoren und Autorinnen die Resilienz ihrer Leser anhand von Fragebögen abstimmen wollen. Es ist, als wolle man testen, wie gut ein Mensch schwimmen kann, ohne dass er im Wasser ist.
Ja.
Ja, ich habe auch ganz viel gelesen und da habe ich mir auch nur gedacht, the fuck, so Resilienztrainings. Ne? Was ich da glaube ich, vielleicht meinen die das so, was ich mir vorstellen kann, dass man halt guckt, welche Ressourcen haben die Menschen, welche Stärken haben die Menschen und die halt in den Vordergrund oder mit den Leuten mal bespricht, welches Netzwerk hast du denn, wer unterstützt dich im Krisenfall, so ich glaube, das sind halt wirklich alles wichtige Faktoren, die einem helfen können.
Ja, absolut. Insofern ist das schon sinnvoll, auch sich das einfach mal bewusst zu machen. Vielleicht auch gerade vor so Phasen, wo man schon absehen kann, dass sie irgendwie mit viel Umbruch verbunden sind. Ich weiß nicht. Ende der Ausbildung, Ende des Studiums, Umzug in eine neue Stadt, sowas.
Das nennt man im, ich habe ja auch ein bisschen im sozialen Bereich. Ich bin ja auch im Sozialbereich tätig.
Könnte man sagen.
Ja, das nennt man also so den Lebenszyklus und dass es in einem Lebenszyklus immer bestimmte Aufgaben gibt, die da so auftreten, wie zum Beispiel das Ausziehen aus dem Elternhaus oder das Loslassen der Kinder, wenn die ausziehen. Genau, und dass es da immer zu Krisen kommen kann, die aber halt auch gleichzeitig als Entwicklungschancen gelten.
Mhm.
Und das ist schön. Im Chinesischen gilt nämlich das gleiche Zeichen für Krise auch ist auch das Chancezeichen.
Ah ja.
Ja. Grüße an meinen Professor aus der Uni früher. Das habe ich mir gemerkt. sehr interessanter Fall, auch wenn er leider schrecklich ist. Aber ich kann euch wirklich die Doku ans Herz legen, weil da wirklich die Überlebenden ganz viel erzählen, auch ganz viele Bilder und Interviews auch von früher, auch mit der Anna Langohr. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und werde ich euch dann auch in die Shownotes packen. Raffi, wie fandest du die Aufnahme heute mit den gegenüberliegenden Zimmern? Es war nicht so ganz einfach, oder?
Nee, aber hat doch gut funktioniert.
Ja, ich hoffe auch. Also wenn ein bisschen was anders am Sound ist, beim nächsten Mal ist es dann wieder besser. Ich hoffe, dass ich ja dann aus der Quarantäne raus bin. Und ich würde sagen, dann kommen wir zu unseren, ja, Erleichterungskategorien, sage ich jetzt mal so doof. Du weißt, dass ich dir gestern gesagt habe, dass du was mitbringen sollst, ne?
Ja.
Hast du was?
Ja, ich denke schon.
Hau einen raus.
Also.
Was machen wir jetzt? Wir machen wir Guilty Pleasure.
Overrated, underrated.
Okay, unsere Kategorie.
Overrated, underrated.
Okay. Okay, bist du fertig?
Ja, das war die Kategorie-Einführung.
Okay, das hast du schön gemacht, Raffi. Also überbewertet und unterbewertet, falls immer wieder jemand uns flamet, dass wir zu viel Anglizismen benutzen. Go for it.
Schauspieler oder Schauspielerinnen.
Also overrated und underrated.
Ja.
Okay, du zuerst.
Oh.
Hast du jetzt nur das Oberthema mitgebracht, aber keiner, der dir einfällt?
Okay.
Hä?
Overrated. Nee, ich muss mit underrated anfangen. Ist doof, aber ich glaube, ich muss mit underrated anfangen.
Okay, mach.
Underrated für mich ja absolut ist Nicolas Cage.
Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Und zwar eigentlich nur wegen dem Film Mandy, den der gemacht hat.
Ist das dieser ganz kuriose Horrorfilm, wo ich echt gedacht, was geht jetzt ab, als du den geguckt hast?
Ja.
Das fand ich ganz gruselig.
Der ist ganz, der hat so zwei Hälften. Die erste Hälfte ist mega, mega geil. Mega geil. Die zweite Hälfte ist ein bisschen halt einfach nur Gemetzel. Aber da ist der halt echt witzig, Nicolas Cage, und cool.
Ich kann sein Gesicht nicht sehen.
Vielleicht kann man den, ja, das ist auch eher so jetzt ein, wie soll ich sagen, ein Anstoß, den nochmal neu zu bewerten.
Du
nach
möchtest
seinen
Nicolas
zahlreichen,
noch eine,
katastrophal schlimmen Schauspielleistungen.
Du möchtest das Bild, was du von Nicolas hast, aus dem Cage lassen. Oh.
Sozusagen, ja.
Es gibt so Kissen mit so Pailletten, und die kann man so streichen und wenn man die wegstreicht, kommt dann so das Gesicht von Nicolas Cage hervor.
Mhm.
Das wollte ich dir eigentlich mal zu Weihnachten sagen.
Oh, nee, bitte nicht. Das ist zu heftig. aber overrated, Timothy Chalamet.
Der momentan überall mit drin.
Ja, ich bin also von seiner Schauspielleistung bis jetzt einfach nicht überzeugt. Der hat einfach eine Mimik, die ist nicht vorhanden gefühlt. Also aus meiner Sicht punktet der halt immer nur, weil der halt extrem gut aussieht und halt dieses
der sieht aus wie eine Maus.
Lausbubenhafte hat. Aber ich finde einfach nicht, dass der gut schauspielert. Also der hat ja auch in Little Women gespielt, das haben wir noch im Kino gesehen, ne, vor der Pandemie. Und da spielt er auch Saoirse Ronan mit, die extrem gut ist. Und
wir lieben Saoirse Ronan. Saoirse, wir lieben dich, wenn du
Saoirse, wenn du das hörst,
wir wollen dich heilen.
Komm mal nach Aachen.
Ja.
Nee, aber also da war der halt okay, aber ich fand jetzt zum Beispiel in Dune war der nicht wirklich gut.
Ich finde halt, kennst du den Film Ratatouille?
Ja.
Und falls das mal angedacht wird, dass das mit Menschen gespielt werden soll, nominiere ich Timothy, wie heißt der, Chalamet? Als Maus.
Ratte.
Als Ratte. Okay. Ach, der Film heißt Ratatouille, weil es eine Ratte ist? Oh mein Gott.
Weiß ich nicht.
Es ergibt auf jeden Fall Sinn.
Ratatouille.
Vielleicht heißt das auf Englisch Ratatouille.
Ja.
Ja, okay, wow.
Okay, aber du jetzt, los.
Auch Schauspieler dann?
Ja, ja, klar.
Ich habe erstmal nur was für overrated. Wie heißt die? Kirsten Stewart, die von Twilight?
Mhm.
Nee. Dieser Key, also wenn die hat ja immer so diesen gleichen Gesichtsausdruck, ne? Weißt du, hast du den ungefähr im Kopf?
Ja.
So leicht den Unterkiefer nach vorne und guckt immer, als ob sie gerade schon 4 Stunden im Stau gestanden hätte. Also ja. Wenn die fröhlich ist, guckt die abgefuckt. Ich weiß, also ich weiß nicht, finde das ist das gutes Schauspiel? Ich weiß es nicht. Aber ich, nee, kann ich gar nicht. Und underrated, da muss ich jetzt mal kurz überlegen.
Ich habe noch einen für overrated.
Ja, okay, mach zuerst.
Also, ist eigentlich auch so mein eigentlicher overrated. Daniel Radcliffe.
Daniel Radcliffe ist mega overrated.
Also, ich finde, die haben den halt so scheiße besetzt. Ich fand den im ersten Harry Potter schon so kacke.
Wir werden jetzt richtig fertig gemacht, wenn wir das sagen.
Sorry, ich finde halt,
hatten wir also das zum Beispiel nicht schon
Ron Weasley und Hermine sind mit Emma Watson und Rupert Grint halt wirklich gut besetzt.
Ja, das
und
stimmt.
Ich fand auch zum Beispiel den Malfoy gut besetzt. Wie heißt er nochmal?
Draco Malfoy.
Nee, der Schauspieler.
Ja.
Ja. Mhm. Fand ich auch mega gut besetzt. Snape sowieso. Minerva McGonagall war gut besetzt.
Okay, gut, zählst du jetzt alle auf?
Aber Daniel Radcliffe als Harry Potter fand ich einfach scheiße.
Ja, okay,
sorry.
Das stimmt.
Sorry.
Nee, kann ich verstehen. Das kann ich sehr gut verstehen.
So, hast du noch jemanden für underrated gefunden?
Pff, nö. Nee. Underrated. Ich überlege gerade. Bestimmt. Daniel Brühl ist aber nicht underrated, ne?
Eigentlich nicht, nee.
Ich denke gerade an deutsche SchauspielerInnen. Franka Potente, ist die underrated?
Die hat lang nichts gemacht, ne?
Wo bist du, Franka? Komm mal wieder. Die hat mal damals so einen Film gemacht, der war, glaube ich, richtig schlecht, aber als Kind fand ich ihn cool, weil er in so einer Obduktionshalle gespielt hat. Der hieß Anatomie, den fand ich richtig gruselig als Kind.
Ah, ich erinnere mich.
Ja.
Ja.
Ich habe aber dann noch eine andere underrated, overrated Kategorie. Obwohl, nee, komm, das reicht. Ich mache noch ein Guilty Pleasure. Ja?
Guilty Pleasure.
Guilty Pleasure. Ja, ich habe ein neues Guilty Pleasure. Ich weiß nicht, ob du es schon mal hattest. Obwohl, nee, das bewahre ich mir für nächste Woche auf. Mein Guilty Pleasure ist, mir quasi Kleidungsstücke von Raphael anzuziehen. Okay, das klingt jetzt kurios. Also ich meine halt, ich trage viel lieber seine Socken als meine Socken.
Das ist, glaube ich, was in so Paarbeziehungen relativ häufig vorkommt. Dass ein Paar Kleidung des anderen anzieht. Prinzipiell würde ich jetzt mal tippen, immer in so heterosexuellen Beziehungen, die Frauen bei den Männern, einfach weil es auch passt. Also mir passt halt gefühlt ein Pulli von dir. Das ist dieser Wollpulli aus Irland und dein Poncho.
Hast du den aber schon mal angehabt, den grünen?
Ja.
Nee, Raffi, du leierst mir den aus.
Nee, ich hatte den an, als du dabei warst. Okay. Musste ich den direkt ausziehen.
Okay.
Und ansonsten passt mir halt auch nichts. Ich meine, du hast so super bequeme Jogginghosen, aber die passen mir halt nicht.
Ja, das stimmt ja wohl nicht. Wir haben ja wohl dieselbe große Po-Größe.
Ja, aber ich habe längere Beine, Kathi.
Ja, okay. Also auch ein bisschen eng an deinen Beinen dann.
Ja.
Also du darfst dich gerne an meinem Kleiderschrank weiter bedienen, Raphael.
Danke, danke.
Mein Poncho hast du ja schon.
Mhm.
Den hast du auch jetzt, den kriegst du auch geschenkt von mir. Ich habe so einen richtig hässlichen, gestreiften Oversize-Poncho, den ich damals richtig cool fand. Und Raffi sieht hier immer aus wie so ein Panflötenspieler und hat den an. Aber er ist echt bequem. Ja, Raffi, ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder live sehen. Ich gehe jetzt wieder nach hinten in meinen Raum und dann bauen wir gleich zusammen die Kommode auf. Freust du dich?
Wie Sau.
Ich mich auch. Wow. Na gut, dann sagen wir nur noch, bleibt gesund und
tschö war.
Tschö war.